SRF 2 Kultur.
Und nun also wenden wir uns der diesjährigen Biennale in Venedig zu, der 55. Ausgabe. Morgen öffnet sie ihre Tore fürs Publikum. Die Presse, die war schon heute da und für uns Franziska Bettke. Sie ist durch die Giardini geschlendert und hat in einzelnen Länderpavillons Schutz vor dem Dauerregen gesucht und gefunden. Und jetzt gibt sie erste Einschätzungen im Gespräch mit Wanda Düring.
Die Kunstbiennale Venedig wurde 1895 gegründet. Sie ist damit die älteste Biennale überhaupt. Ihr Kernstück sind bis heute die Nationenpavillons in den Giardini. Franziska Bettke, ist denn diese nationalstaatliche Perspektive auf die Kunst heute überhaupt noch interessant?
Ja, ist eigentlich erstaunlich, oder? Aber ich muss diese Frage ganz klar mit Ja beantworten, obwohl gerade die Kunstwelt, der Kunstbetrieb ein absolut globalisiertes Geschäft ist. Aber in Venedig stiften diese Nationenpavillons immer wieder zu ganz kreativen Lösungen an. Die Künstler und Künstlerinnen gehen ironisch, spielerisch, zum Teil auch kritisch mit der Vorlage um und stellen interessante Fragen zur nationalen Identität, zur Herkunft und eben auch zur Bedeutung von Nationalstaaten. Und ganz besonders augenfällig tun das dieses Jahr Deutschland und Frankreich. Die haben nämlich beschlossen, die Pavillons untereinander auszutauschen, sodass dieses Jahr Deutschland im französischen Pavillon und Frankreich im deutschen Pavillon ausstellt.
Und was ist der Anlass für diesen Austausch?
Der Anlass ist wohl der 50. Jahrestag des Élysée-Vertrags. Und in diesem spielerischen Tausch wird dann nun auch sichtbar, dass eben aus den ehemaligen Feinden nun tatsächlich Partner geworden sind, eben auch auf der Ebene der Kunst. Und das ist ganz neckisch, weil die beiden Pavillons in einer der großen Hauptachsen der Giardini hier in Venedig direkt gegenüberliegen. Also die Länder haben eigentlich bloß die Seiten getauscht. Und während die Deutschen in den letzten Jahren doch immer wieder Mühe hatten, ihren herrschaftlichen, imperialen Gründerzeit-Pavillon auf eine entspannte Art zu bespielen, auch sicher aufgrund der Vergangenheit, da gehen die Franzosen damit sehr viel lockerer um und das ist ganz interessant zu sehen.
Die Biennale von Venedig mag die alte Tante unter den Kunstbiennalen sein. Ihr diesjähriger Kurator ist jedoch der jüngste in ihrer ganzen Geschichte. Es ist der Italiener Massimiliano Gioni. 39 Jahre ist er jung. Wie packt er seine Aufgabe an?
Er hat sich einen großen Titel gegeben für seine Ausstellung. Der enzyklopädische Palast nennt er seine Schau. Dieser Titel geht zurück auf ein utopisches Projekt eines italienischen Künstlers. Der hatte ein Architekturmodell gebaut für einen Palast, in dem er das gesammelte Menschheitswissen zeigen wollte. Und dieser Palast ist natürlich eine Utopie geblieben. Das wäre wahrscheinlich das größte Bauwerk, das überhaupt je erstellt worden wäre. Und das Modell ist am Anfang von Massimiliano Gionis Ausstellung nun zu sehen. Und unter dem Titel hat er 150 Künstlerinnen und Künstler versammelt, die alle auf ihre Weise nun versuchen, mit dem Thema des Weltwissens, der Suche nach dem Ursprung und auch der Kunst als Forschungsinstrument nachzugehen. Und er zeigt da etablierte Namen, bekannte Namen aus der zeitgenössischen Kunst, aber immer auch wieder sogenannte Outsider, also Menschen, die eigentlich gar nicht für ein Kunstpublikum gearbeitet haben, sondern eher als Bastler, als Tüftler, zum Teil auch unter ganz schwierigen Bedingungen oder mit einer schweren psychischen Beeinträchtigung.
Werfen wir doch noch einen Blick ins Schweizer Pavillon. Dort stellt der junge Walliser Künstler Valentin Garon aus. Vermag er denn da mitzuhalten?
Ja, ich muss sagen, vom Schweizer Pavillon bin ich eher ein wenig enttäuscht. Caron zeigt eine sehr minimale, karge, fast ärmliche Installation im Schweizer Pavillon. Er ist ein junger Künstler, der das Medium der Skulptur befragt. Er tut das auf ganz unterschiedliche Weise. Zum einen hat er ein schönes Töffli restauriert, ein Töffli der Marke Piaggio, einen alten Ciao, der steht da im Hof des Pavillons, vielleicht eine Reminiszenz an einen Bubentraum, es wird nicht ganz klar. Dann gibt es eine lange Eisenskulptur, eine Schlange in Form eines vierkantigen Eisenstabs, der sich durch alle Räume hindurchzieht, aber es ist ein ganz minimaler Eingriff, also diese Schlange hat eigentlich keinen Körper, ist wirklich nur ein dünner Stab, hat dafür zwei Köpfe, der eine Kopf begrüßt einen am Eingang, der andere hängt so ein bisschen schlapp über die Außenmauer. Man muss sich das alles sehr leer vorstellen in diesem Schweizer Pavillon und da kommt dann auf einmal die Architektur fast stärker zur Geltung als die Intervention selbst. Ich muss sagen, es ist in meinen Augen keine starke künstlerische Geste, wirkt insgesamt eher etwas verloren.
Und wie wirkt denn auf Sie, Franziska Pettke, die diesjährige Biennale in Venedig insgesamt?
Ja, die Biennale ist immer ein riesiges Abenteuer. Es gibt unglaublich viel zu sehen. Manchmal muss man sich auch ein bisschen durch das Angebot durchbeißen, bis man zu den wirklich interessanten Stimmen kommt, bei denen man dann auch ein bisschen länger stehen bleiben mag, schauen mag. Aber was man sagen kann dieses Jahr ist, dass die Biennale natürlich längst auch im zeitgenössischen Kunstmarkt angekommen ist. Künstler mit starker Galerienpräsenz im Hintergrund, die können auch große Auftritte hier realisieren. Und insofern wird es nicht erstaunen, wenn man viele Positionen, die man jetzt hier in Venedig sehen kann, in gut zwei Wochen auch an der Art Basel wieder antreffen wird.
Wenn morgen die 55. Kunstbiennale in Venedig eröffnet, dann schwingen auch die Tore der Giardini auf, des bekanntesten Ausstellungsgeländes der Welt. Diese Giardini, die Gärten, das ist ein weitläufiger Park mit prächtigen Bäumen, Rasenflächen, Kieswegen, mit natürlich in Venedig einem Kanal und vor allem mit 29 Pavillons. In diesen Länderpavillons haben die Nationen freie Hand und für Künstlerinnen und Künstler ist es ein Privileg, hier auszustellen. Gleich wagen wir einen ersten Blick in die Pavillons hier auf SRF 2 Kultur. Zuerst schlendern wir aber durch die Giardini und zwar anhand eines Projekts des Schweizer Architekten Roger Diener. Dieser ließ in der letztjährigen Kunstbiennale, die sich der Architektur widmete, eben diese Länderpavillons fotografieren und er hat dann Architekturkritiker und Kunsthistorikerinnen beauftragt, sich je mit einem dieser Pavillons zu beschäftigen. Nun liegt dieses Projekt in Buchform vor. Ein wunderbarer Rundgang durch die Giardini. Karin Zalm berichtet.
An der Kunst- und Architekturbiennale in Venedig brummt den Besucherinnen und Besuchern bald einmal der Kopf. Die Bilderflut ist enorm, die Eindrücke gewaltig, das Spektakel unüberblickbar. So wird es dieses Jahr sein, so war es an der letzten Architekturbiennale in Venedig. In Roger Dieners Ausstellungsraum im zentralen Pavillon aber geschah im letzten Sommer etwas Wunderliches. Die Besucher wurden plötzlich stiller, langsamer und konzentrierter. Plötzlich war die ganze Aufregung weg. Dabei hatte der Schweizer Architekt Roger Diener etwas eigentlich durch und durch Altmodisches gemacht. Er hat den italienischen Fotografen Gabriele Basilico beauftragt, sämtliche Länderpavillons in den Giardini zu porträtieren, begonnen beim ältesten, beim belgischen Pavillon, der 1907 erbaut wurde, bis zum koreanischen, der 80 Jahre später im Park erstellt wurde. Basilico hat die Pavillons, alles kleine Architekturpräziosen, menschenleer von außen fotografiert. Analytisch präzis und trotzdem voller Atmosphäre, so wirken Basilikos Schwarz-Weiß-Fotografien und sie zeigen, wie diese Kleinstarchitekturen mit dem Park im Dialog stehen. Dazu kommen Blicke in den Pavillon oder Blicke aus dem Pavillon hinaus. Diese wunderbar nüchternen, großformatigen Schwarz-Weiß-Fotografien hat Roger Diener letztes Jahr auf einer Holzleiste entlang der Wand aufgestellt. Und Diener hat Künstler, Philosophinnen und Architekten eingeladen, je einen Text über den Pavillon ihres Landes, seiner Geschichte und seiner ideellen Identität zu schreiben. Diese Texte hat Roger Diener schließlich wie große Folianten auf einem über 100 Meter langen Tisch gelegt. Schauen, lesen, nochmals schauen, staunen, lesen war angesagt. Das Resultat eben jene stille Konzentration und die Erkenntnis, dass Kultur- und Architekturgeschichte, Politik- und Mentalitätsgeschichte die Giardini wie ein dichtes Geflecht durchdringen. Die Länderpavillons lassen sich als Längsschnitt durch die Geschichte der europäischen Architektur lesen. In den Pavillons steckt aber auch eine große Portion politische Vergangenheit. So wurde der monumentale deutsche Pavillon von den Nazis 1939 zusätzlich vergrößert und so mit Fenstern versehen, um eine noch imposantere Raumwirkung zu haben. Nach wie vor bekunden die deutschen Kuratoren Mühe mit ihrem Pavillon, obwohl nachträglich Teile zurückgebaut wurden. Oder der serbische Pavillon im nördlichen Teil der Giardini. Über der Eingangstür steht in großen eingemauerten Buchstaben Jugoslavia. 1932 wurde der Pavillon erbaut. Wer den Pavillon heute betritt, durchschreitet unweigerlich Geschichte. Ruschidinas Ausstellung über die Länderpavillons war eines der Highlights der Architekturbiennale im letzten Jahr. Die dokumentarischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen und die klugen Texte dazu ergeben jetzt zwischen zwei schweren Buchdeckeln auch ein großartiges Buch. Es ist so gewichtig, dass man sich gerne hinsetzt, schaut und liest.
Kommen Pavillons. Dieser fotografische und essayistische Rundgang durch die Giardini ist bei Scheidecker und Spieß herausgekommen.
In Venedig hat Ständeratspräsident Filippo Lombardi den Schweizer Pavillon an der diesjährigen Biennale eröffnet. Als offizieller Schweizer Vertreter bespielt der Walliser Valentin Caron den Pavillon. Lombardi verwies in seiner Eröffnungsrede auf die Bedeutung der Biennale als wichtigste Plattform für zeitgenössische Kunst. Insgesamt werden 88 Länderpavillon bespielt. Die beste Kunstpräsentation wird mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Die diesjährige 55. Kunstbiennale öffnet morgen Samstag ihre Tore für das Publikum und dauert bis 24. August. Misstöne am Opernhaus Zürich. Robin Ticciati gibt die musikalische Leitung von Mozarts Don Giovanni nach nur zwei Vorstellungen per sofort ab. Er könne nicht zur Neuproduktion unter der Regie von Sebastian Baumgarten stehen. Dies teilte das Opernhaus mit. Man verstehe nicht, warum Ticciati den Entscheid nicht bereits während der Probezeit getroffen habe, heißt es in der Mitteilung. Die weiteren Vorstellungen dirigiert nun Fabio Luisi. Der Don Giovanni hatte am vergangenen Sonntag Premiere. Die Kritiken für die Regie waren vernichtend, auch die musikalische Leitung wurde bemängelt. In der Türkei sollen staatliche Theater- und Opernhäuser privatisiert werden, so plant es die Regierung in Ankara. Danach soll ein staatliches Kunstgremium nur noch festlegen, welche Stücke gezeigt werden dürfen. Gegen diese Privatisierung der staatlichen Bühnen wehren sich nun die Künstler. Es sei völlig unklar, was nach der Privatisierung mit den 4000 Festangestellten der Bühne geschehen solle und wie es für die freien Künstler weitergehe, sagte ein Sprecher der Künstlergewerkschaft. Diese hat nun zu einem Streik Anfang Juni aufgerufen.
Das Literaturhaus Zürich hat eine neue Leiterin. Gesa Schneider heißt sie. Gestern hat der Vorstand der Museumsgesellschaft sie zur Nachfolgerin von Beatrice Stoll gewählt. Gesa Schneider ist im Kulturbereich bestens verankert. Bis anhin hat sie den Literaturbetrieb allerdings nicht aktiv mitgestaltet und ist darum ein relativ unbekannter Name in der Szene. Wir wollen das ändern und haben deshalb mit der frisch gebackenen Leiterin des Zürcher Literaturhauses gesprochen. Als erstes wollte ich von Gesa Schneider wissen, was sie im Moment gerade liest.
Oh, jetzt habe ich gerade gestern ein Buch fertig gelesen von Taye Selassie, das ist die ghanaische, amerikanische Autorin, die das Buch geschrieben hat, Ghana Must Go. Das ist auch auf Deutsch übersetzt worden. Mir fällt der deutsche Titel leider gerade nicht ein. Ich habe das auf Englisch gelesen. Und das ist die Geschichte einer Familie, die durch ganz lose Fäden noch verbunden ist. Und der Vater stirbt und dieser Tod wird sie dann in Ghana wieder verbinden, zumindest teils. Das Ganze ist durchzogen von einer großen Melancholie und großen Trauer und liest sich aber gleichzeitig sehr schön, hat schon fast was Elegisches.
Lesen Sie das Buch einfach zum Vergnügen oder hat das mit einem Ihrer Projekte zu tun?
Nein, das lese ich jetzt zum Vergnügen.
Sie sind seit 7 Jahren Kulturprojektleiterin, Sie machen Ausstellungen, Sie sind Dozentin an der Schule für Kunst und Mediendesign. Jetzt werden Sie Leiterin des Literaturhauses Zürich. Was reizt Sie an der neuen Aufgabe?
Also ganz besonders reizt mich natürlich, dass ich mich wieder zurückbesinnen kann, gewissermaßen auf die Literatur. Da komme ich ja her. Ich habe ja auch promoviert über Kafka und Fotografie. Das ist zwar auch ein Schnittstellenbereich, sage ich mal, wo die Literatur und die Fotografie verhandelt werden, aber doch komme ich von der Literaturwissenschaft. Und die Literatur ist natürlich etwas, was mich immer begleitet hat, auch in den letzten Jahren. Und gewissermaßen diese Kulturprojekte, die ich dann bei Martin Heller auch mitmachen konnte oder realisieren durfte, haben auch meinen Horizont, also meinen kulturellen Horizont und meinen persönlichen Horizont und mein Netzwerk natürlich erweitert. Von dem her komme ich jetzt quasi von außen, fühle mich aber nicht fremd in der Literatur.
Ihr Lebenslauf ist ganz breit. Literatur ist da nur eine Komponente unter vielen. Wie werden Sie diesen breiten kulturellen Hintergrund, den Sie haben, ins Literaturhaus Zürich bringen?
Ja, ich denke, das ist natürlich auch etwas, was unsere Zeit und unseren Alltag heute bestimmt, dass man nicht mehr in einzelnen Sparten denkt oder nur in bestimmten Sparten spezialisiert ist. Ich denke auch, um das kurz auf Französisch zu sagen, comme j'ai grandi en Suisse romande, c'est certainement aussi un aspect qui a joué en ma faveur, quasi auch diese Geographie der Schweiz mit zu bedenken, die Spezifizitäten der Schweizer Kulturlandschaft. Und diese verschiedenen Aspekte sollen natürlich auch mit ins Literaturhaus hineinkommen und von da auch wieder ausstrahlen können. Es ist aber nicht so, dass das Literaturhaus das nicht schon längst gemacht hat. Sie haben natürlich auch, und deshalb kann ich mich auch so gut damit identifizieren, viele Reihen schon über Literatur und Musik, Literatur und Kunst. Ses voisins inconnus, eine Reihe über eben Literatur aus der Romandie. Und das sind alles Dinge, die ich natürlich auch sehr gerne weiter verfolgen möchte und um die Aspekte, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, erweitern möchte und bereichern möchte.
Sie treten Ihr Amt am 1. November an. Wie bereiten Sie sich konkret vor auf Ihre neue Aufgabe?
Der Entscheid ist am Mittwochabend spät gefallen. Das heißt, das ist jetzt ganz frisch. Und jetzt kommen erstmal die Gratulationen und auch aus dem Innenleben der Literaturszene heraus auch erstmal neugierige Nachfragen und etwas Überraschung. Und ich werde jetzt da natürlich erste Kontakte knüpfen und ältere Kontakte wieder auffrischen. Und mich natürlich auch mit dem Team erstmal vertraut machen, das ja da ist, und mich so lang herantasten.
Waren Sie denn auch überrascht, als Sie davon hörten, dass Sie jetzt die Leiterin werden?
Ich habe mich sehr gefreut, auch über die Offenheit des Vorstands, jemanden zu nehmen, der nicht direkt vom inneren Zirkel kommt.
Wir gratulieren Gesa Schneider, der frisch gebackenen Leiterin des Literaturhauses Zürich. Die Adoption von Kindern aus dem Ausland sollte rechtmäßig und legal erfolgen. Dieses Ziel hat sich die Haager Konvention gesetzt. Vor 20 Jahren ist sie in Kraft getreten. Vorher herrschten weltweit zum Teil chaotische Verhältnisse, wo Kinder regelrecht zur Ware wurden und unter höchst fragwürdigen Umständen regelrecht an den Mann und die Frau verschachert wurden. Die Haager Konvention ist von 90 Staaten unterzeichnet worden vor 20 Jahren. Vieles ist seither besser geworden, vieles aber auch nicht. Derde Somme verfolgt seit 50 Jahren die Adoptionspolitik weltweit. Maya Brandli hat sich mit der Leiterin Madeleine Hofstetter über die aktuellen Entwicklungen unterhalten.
Im Jahr 2000 boomte die Auslandadoption. Rund 45.000 Kinder wurden weltweit über die Grenzen vermittelt. 10 Jahre später zeigte sich ein drastischer Rückgang. 2010 waren es nur noch 29.000 Kinder, erzählt Madeleine Hofstetter, Leiterin der Abteilung Adoption von Terre des Hommes.
Also ich glaube, dass in vielen Ländern, vor allem in Südamerika, die Haager Konvention wirklich eingesetzt wurde. Dort haben die Adoptionen stark abgenommen, weil man wirklich darauf verpflichtet war, Lösungen vor Ort zu finden.
Lösungen von Ort. Man hat Verwandte gesucht zum Beispiel, statt die Kinder ins Heim zu stecken oder ins Ausland zur Adoption freizugeben. Der starke Rückgang hat aber auch damit zu tun, dass zwei der größten Geberländer, China und Russland, intern die Spielregeln verändert haben.
Also sie wurden natürlich auch vom Ausland beschuldigt, dass sie Kinder zur Adoption freigeben, die nicht legal adoptierbar waren.
In China waren es vor allem Kinder, die als Zweitgeborene den Eltern weggenommen wurden, weil in China wegen der Einkinderpolitik diese Kinder eigentlich nicht hätten sein dürfen.
Familien, die ein zweites Kind haben, die mussten eine Buße bezahlen. Wenn sie diese nicht bezahlen konnten, dann wurde ihnen das Kind weggenommen und wurde nachher Institutionen weitergeleitet, die es dann für eine internationale Adoption auf den Markt, Entschuldigung für den Term, aber das ist schon so, auf den Markt gestellt haben.
Gegen solche Praktiken gab es intern wie externen Widerstand und sowohl Russland wie auch China verschärften die Adoptionsfreigaben. Aus dem Land kommen heute nur noch Kinder, die schwer vermittelbar sind. Das hat sich auf die Nachfrage in den Nehmerländern ausgewirkt.
Das heißt, das sind meistens Kinder, die schon älter sind, die vielleicht eine Behinderung haben oder krank sind. Und mit diesem Profil finden wir je länger, je weniger Eltern, die bereit sind, das auf sich nehmen.
Das sind Kinder, die schwer krank sind oder traumatisiert. Und dann sind da Eltern, die zwar heftige Kinderwünsche, aber oft wenig Ahnung von Kindern haben. Das hat dazu geführt, dass Adoptionen von ausländischen Kindern sich auch zuweilen in einen Albtraum verwandeln können, wie im Schweizer Fernsehen letzte Woche in einem Doc-Film gezeigt wurde.
Und das natürlich, wenn die Vorbereitung von den Eltern nicht adäquat ist und sie sich nicht bewusst sind, was sie da auf sich nehmen, dass das zu einer Katastrophe führen kann.
Der massive Rückgang von Adoptionen von Kindern aus dem Ausland hat aber noch einen anderen Grund. Heute nämlich ist es möglich, sich per Mausklick, vor allem in osteuropäischen Kliniken, zum Beispiel in der Ukraine, anzumelden, dort eine Leihmutter zu bestellen und so zu Kindern zu kommen, die keinerlei Beschädigungen haben.
Mit zwei Mausklicken, da müssen Sie nicht über eine Bewilligung der Kantone, da müssen Sie nicht über eine Abklärung. Alles ist einfach sehr, sehr einfach mit Leihmutterschaft.
Einfach, aber nicht legal, jedenfalls nicht in der Schweiz. Und, ärgert sich Madeleine Hofstetter von Der des Hommes, es bedeutet letztendlich nichts anderes als eine Kommerzialisierung von Kindern.
Ich meine, die Kinder sind schon auf einem gewissen Markt, bevor sie überhaupt geboren sind. Ich meine, man muss da horrende Honorare bezahlen. Nichts geht ohne Geld. Und meine, die Kliniken, die damit Profit erzeugen, also die Anzahl hat in den letzten 4 Jahren um 1000% zugenommen.
Kinder per Leihmutterschaft im Ausland auszutragen, ist zwar illegal in der Schweiz, doch der Bund schaut weg, unternimmt nichts, um solches Tun in den Griff zu bekommen, beschwert sich Martin Hofstetter.
In der Schweiz kann ohne weiteres ein Ehepaar mit einem Kind, in Ukraine oder sonst irgendwo mit einer Leihmutterschaft gezeugt wurde, in die Schweiz einreisen kann, obwohl das bei uns verboten ist. Aber die Behörden wollen diese Problematik bisher nicht angehen.
Madeleine Hofstetter ist Leiterin von Der des Hommes. Bulgarien ist das Land mit dem größten muslimischen Bevölkerungsanteil in der EU. Gut 10% sind ethnische Türken. Das Zusammenleben von orthodoxer Mehrheit und islamischer Minderheit funktioniert erstaunlich reibungslos. Seit Mittwoch hat Bulgarien gar eine neue Regierung mit muslimischer Beteiligung. Zwar kommt es gelegentlich zu Scharmützeln, aber insgesamt herrscht im Balkanland religiöser Friede. Kann das sonst so krisengeschüttelte Bulgarien wenigstens in dieser Hinsicht ein Vorbild sein in Europa? Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann berichtet aus Sofia.
In der Moschee von Sofia, der einzigen im Zentrum der bulgarischen Hauptstadt, zum Freitagsgebet haben sich diesmal nur ein paar wenige Männer eingefunden. Normalerweise seien die Gottesdienste gut besucht, manchmal platze die Moschee aus allen Nähten, versichert Valentin, der regelmäßig zum Freitagsgebet kommt. Aber schließlich werde ja niemand gezwungen, seinen Glauben zu praktizieren, sagt Valentin nach dem Gebet draußen vor der Moschee. Die muslimische Gemeinde hier sei liberal und überlasse es den Gläubigen, wie stark sie sich mit ihrer Religion auseinandersetzen wollten. Einen aufdringlichen Islam gäbe es in Bulgarien nicht, betont Valentin. Deshalb funktioniere wohl das Zusammenleben mit den Christen im Allgemeinen auch so gut.
Christen,
Trotzdem gäbe es manchmal Probleme, räumt der kräftige Mitdreißiger ein. Die Muslime sehen sich mit starken Vorurteilen aus gewissen Kreisen konfrontiert. So ist es vor 2 Jahren zu regelrechten Straßenschlachten gekommen zwischen Muslimen und Rechtsradikalen. Diese attackierten die Moschee, weil dort angeblich islamistischer Extremismus gepredigt werde. Die nationalistische Ataka-Partei hetzt vehement gegen die türkische Minderheit. Das habe viel mit Unwissen zu tun, sagt der Islamwissenschaftler Velin Belef von der Neuen Universität in Sofia. Man kenne sich nicht, man interessiere sich nicht groß füreinander, die Glaubensgemeinschaften lebten aneinander vorbei. So herrsche zwar weitgehend Ruhe, aber es finde leider auch kein Diskurs statt, keine Auseinandersetzung mit der jeweils anderen Religion. Dieses Nebeneinander von Christen und Muslimen ist jedoch angesichts der historischen Belastungen schon eine Leistung. Denn vor 1989 wurden Hunderttausende ethnische Türken vom kommunistischen Regime aus dem Land vertrieben und die verbliebenen Muslime einer Zwangsbulgarisierung unterzogen. Türkische Namen wurden durch slawische ersetzt, die türkische Sprache wurde verboten in der Öffentlichkeit, die Religionsausübung stark eingeschränkt. Für die slawischen Bulgaren wiederum bedeutet die jahrhundertelange Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich ein historisches Trauma, das Leben unter dem türkischen Joch, wie es im Volksmund heißt, obwohl die Osmanen eigentlich sehr um Toleranz bemüht waren, wie Islamwissenschaftler Belef erklärt. Und dieser osmanische Geist der Toleranz sei ein weiterer Grund für das heute weitgehend problemlose Zusammenleben. Belef verhehlt aber nicht, dass in Bulgarien nicht nur Rechtsextremisten den Frieden stören, sondern auch islamische Fundamentalisten, frustrierte junge Männer, die sich in Saudi-Arabien zu Predigern ausbilden ließen und einen radikalen Islam importierten, für den vor allem arme Bevölkerungsschichten empfänglich seien. Doch der Fundamentalismus sei nicht kompatibel mit dem Religionsverständnis der allermeisten Bulgaren, sagt Velin Belef. Deshalb sei den hiesigen Muslimen im Allgemeinen auch daran gelegen, ihren Glauben diskret auszuüben. Der bulgarische Islam sei ein guter Islam, weil ein harmloser. Der Prototyp des Euro-Islams, wie Professor Belef meint, ein Islam, der mit der europäischen Kultur und der Demokratie vereinbar ist und insofern als Vorbild für multireligiöses Zusammenleben in anderen europäischen Ländern dienen könnte.
Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann aus Sofia.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.